SWR 2 Tandem.
Ich bin Carmen Schmalfeld. Guten Abend. Sie ist sinnlich, symbolisiert Liebe und Schönheit. Sie betört durch ihren Duft und gilt vielen als die Königin der Blumen, die Rose. Und sie bekommt auch Aufmerksamkeit wie eine Königin. Sie wird seit Jahrhunderten gezüchtet und veredelt. Unser Gast heute beschäftigt sich seit 20 Jahren sehr intensiv mit Rosen und ist bei seiner Arbeit unter anderem auch verantwortlich für beispielsweise Mammutbäume. Der Gartenamtsleiter Baden-Badens, Markus Brunsing, willkommen.
Ich freue mich. Hallo Frau Schmalfeld.
Sie sind Mastermind hinter den Gärten- und Gartendenkmälern der Kurstadt, die seit vergangenem Jahr ja zum UNESCO-Welterbe gehören. Und Sie organisieren den renommierten Rosenneuheiten-Wettbewerb jedes Jahr, der diese Woche zum 70. Mal bei uns in Baden-Baden stattgefunden hat. Trudy heißt die Rose, die vorgestern die goldene Rose Baden-Baden gewonnen hat. Eine Züchtung aus Irland. Was macht diese Siegerrose aus?
Es ist eine rote Floribunda-Rose. Das ist von der Farbe allein schon etwas Ungewöhnliches, weil es gab jahrelang keine roten Rosen bei uns, diese Floribunda-Rosen. Es gab immer so Pastellfarben, es gab Lachs mit Aprikot überhaucht und plötzlich sind die reinen, klaren, intensiven Farben wieder da. Und
da
war es die beste, die echten Klassiker, rote Rosen eigentlich, wo man denken könnte, da gibt es genug. Aber die ist überreich blühend. Sie fängt im Juni an und blüht bis Mitte Oktober. Und immer wenn die Jury hingekommen ist, die permanente Jury, sie war immer perfekt in Blüte da. Ein absolutes Blütenmeer, offene Blüten, gelbe Staubgefäße. Sie zieht die Bienen an. Alles, was wir im Moment von einer Rose erwarten.
Ach Gott, da ist die Frage fast so überflüssig, ob sie Ihnen gefällt, so wie sie jetzt schon von der Siegerrose geschwärmt
hat. Also es war auch mein
hat.
Favorit, tatsächlich im Wettbewerb. Und das nicht erst in diesem Jahr, sondern die Jury beginnt schon ein Jahr vorher mit der Vorbewertung. Und da ist uns diese Rose schon aufgefallen. Ich weiß dann aber als Jurymitglied auch nicht, von wem sie ist. Und die Überraschung war eigentlich besonders groß, dass es ein irischer Züchter war. Der hat zwar bei uns schon Medaillen gewonnen, aber er hat noch nie die goldene Rose gewonnen. Und dazu auch noch ein Amateurzüchter, also ein Züchter, der das eigentlich als Hobby macht, aber das schon seit vielen Jahrzehnten, länger als ich mich mit Rosen beschäftige. Also eine ganz tolle Überraschung und eine fantastische Rose.
Zu Gast in SWR 2 Tandem der Gartenamtsleiter Baden-Badens und Organisator des Rosenneuheiten-Wettbewerbs, Markus Brunsing. Sie sind zudem ehrenamtlich oft im Namen der Rose unterwegs. Als Juror bei Rosenausstellungen und Wettbewerben. Haben Sie eine persönliche Lieblingsrose?
Die habe ich tatsächlich nicht. Also ich freue mich immer über das, was neu kommt. Und jedes Jahr ist ja spannend, was haben die Züchter Neues kreiert. Und dann gibt es in jedem Jahrgang natürlich Rosen, die ich besonders gut finde, wo ich viel Freude dran habe. Es gibt so ein paar Rosen, da freue ich mich immer wieder, wenn ich denen wieder begegne. Das ist die Hansestadt Rostock, die war bei uns mal eine strahlende Siegerin bei den goldenen Rosen. Aber ansonsten ist es jedes Jahr so, dass ich immer schaue, was gibt's Neues, wo sind die neuen Trends und da sind dann meine Favoriten bei.
Ich würde anfangs gerne kurz besprechen, warum jedes Jahr so viele neue Rosen überhaupt gezüchtet werden. Gefühlt gibt es ja schon jede vorstellbare Rose irgendwo auf der Welt. Die Varianten sind so vielfältig und zahlreich.
Das stimmt und trotzdem müssen sich die Rosen weiterentwickeln in der Züchtung. Wenn man jetzt schaut in den 70er Jahren, die Rosen, die man damals toll fand, da gab es eine Superstar oder noch älter die Gloria D, die kennt fast wahrscheinlich jeder Rosenfreund. Die entsprechen unseren heutigen Anforderungen an Rosen nicht mehr.
Wieso?
Die sind viel zu krank zum Beispiel. Wir brauchen heutzutage Rosen, die ohne Spritzen im Garten wachsen. Und wir spritzen auf dem Beutig und in der Gönnanlage in Baden-Baden auch jetzt seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr chemisch. Das sind die neuen Anforderungen des Artenschutzes und des Naturschutzes. Und eine Rose muss das auch schaffen. Und das heißt, die muss von der Genetik her so widerstandsfähig gegen diese typischen Rosenkrankheiten sein. Sternrosttau, echter Mehltau, falscher Mehltau, Rost. Dass wir sie in der Zukunft in unseren Gärten und im öffentlichen Grün haben. Und das braucht die Züchtung. Aber wir brauchen auch neue Farbkombinationen. Der Duft muss mit der Gesundheit verbunden werden. Es ist also oft ein Kombinieren von verschiedenen Merkmalen.
Wenn ich mir Rosen für den Garten besorge, Discount-Rosen oder doch die ein bisschen kostenintensivere Variante vom Züchter?
Auf jeden Fall letzteres. Rosen werden geschützt, weil Züchtung ist ein großer Aufwand und ein Züchter hat einen wirklichen personellen und Kostenaufwand, um eine neue Rose an den Markt zu bringen. Man muss sich vorstellen, vom ersten Kreuzen einer Rose bis zur Marktreife vergehen so 8 bis 10 Jahre, die der Züchter diese Rosen beobachtet, selektiert, immer wieder die schlechten aussortiert, die neuen guten weiterbewertet und das muss der Aufwand auch entgelt geschützt werden. Mhm. Und deswegen gibt es einen Schutz auf Rosen. Die billigen im Discounter, das sind die alten Krücken, könnte ich auch sagen. Also die Rosen, die vor 20, 30 Jahren mal gezüchtet wurden. Rosen, die aber heute unseren Anforderungen nicht mehr entsprechen. Und ich bin immer so ein bisschen traurig, dass es diese Discount-Rosen gibt, weil dann pflanzt man sich die in den Garten, hat eine Enttäuschung und beim nächsten Mal ist es vielleicht dann nicht die Rose, sondern die Dahlie oder die Hortensie oder etwas anderes. Also auf jeden Fall die guten Rosen aussuchen.
Daher vielleicht auch so ein bisschen, die Meerrosen sind sehr pflegeintensiv, weil die vom Discounter sind dann auch einfach ja anfälliger,
ja, und
gelingen
man,
dann auch nicht so schön.
Früher hat man aus der Rosenpflege wirklich so eine Wissenschaft gemacht.
Ja.
Also das war etwas ganz Besonderes. Da musste man sich einarbeiten, Bücher lesen. Aber diese modernen Rosen, die wir für den Garten haben, die jetzt bei uns im Wettbewerb auch in dieser Woche wieder erfolgreich waren, die pflanze ich im Garten. Die ersten Jahre muss ich sie wässern ein wenig. Ansonsten muss man da keine Geheimniskrämerei rausmachen. Spritzen, gar nichts mehr. Sie sind kerngesund. Blüten ausschneiden, gar nicht mehr. Die meisten modernen guten Rosen verblühen von selbst. Sie putzen sich sauber. Man schneidet sie einmal im Frühjahr, so eine Beetrose. Floribunda Rosen heißen Beetrosen oder Teehybriden, Edelrosen, die andere große Kategorie. Man kann sie einfach im Frühjahr einmal, wenn die Forsythien blühen, auf 15, 20 Zentimeter runterschneiden. Dann düngt man sie im Sommer nochmal und dann hat man das ganze Jahr Freude dran. Also die Rose ist nicht die Diva, für die einige sie halten.
Wo auf der Welt haben die Rosen, wie wir sie heute kennen, ihren Ursprung? Was wurde da so alles miteinander verkreuzt, veredelt?
Natürlich sind Wildrosen auch bei uns in Europa heimisch, aber spannend für die Rosenzüchtung im 19. Jahrhundert waren tatsächlich die Rosen, die aus dem asiatischen Raum zu uns gekommen sind. Weil unsere Rosen, unsere heimischen, die haben nur die Weiß- und Rosatöne. Aber das, was eigentlich die Vielfalt und die tollen Einsatzmöglichkeiten der Rose ausmacht, das sind Rosen, die auch Orangefarben bringen, gelbe Töne bringen. Und das sind die Farben, die aus Asien zu uns gekommen sind und über viele Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte in der Rosenzüchtung immer weiter bearbeitet wurden, sodass wir heute eine unglaubliche Farbpalette haben. Nur blau und schwarz und braun gibt es nicht.
Wie lange dauert es von der Idee, einem Zuchtziel, das man sich als Züchter vielleicht überlegt, bis zu dem Moment, wo der Rosenliebhaber das erste Mal wirklich seine Nase in die neu gezüchtete Blüte tauchen kann?
Also die Züchtungslinien der Rosenzüchter, die dauern manchmal Jahrzehnte, bis die neu aufgebaut sind. Aber für die einzelne Rose, also vom ersten Kreuzen über das Selektieren auf dem Testfeld, das sind doch diese 8 bis 10 Jahre, die man dort braucht. Und bis dann die Rose nochmal so in den Stückzahlen vermehrt ist, dass sie wirklich in den Markt kommen, das kann nochmal 2, 3 Jahre dauern. Es gibt eine ganz tolle neue Züchtungslinie, das sind die Persika-Hybriden. Das sind Rosen, die gekreuzt wurden, Gartenrosen von uns, mit einer Wildrose aus dem Iran, aus den Gebirgen im Iran. Und die ersten Züchter in England haben damit Ende der 60er Jahre begonnen. Wir haben so 2008, 2009 die ersten Rosen im Wettbewerb gehabt. Also so lange hat es gedauert, bis diese Züchtungslinien aufgebaut waren. Und jetzt am Wettbewerbstag vorgestern haben 3 solcher Persika-Hybriden auch Medaillen gewonnen. Also sie sind jetzt wirklich so großartig, dass sie sich in der Konkurrenz mit den anderen Rosen auch behaupten können. Und das ist von Ende der 60er Jahre bis heute. Das sind 40, 50 Jahre züchterische Entwicklung, bis eine solche Linie entsteht.
Haben solche Rosen eigentlich noch irgendeinen ökologischen Wert? Oder sind das einfach letzten Endes Blumen, die uns erfreuen?
Also ich finde Rosen unglaublich wichtig für unsere Zukunft in den Gärten und auch für die Ökologie. Zum einen sind Rosen tolle Bienenweiden. Gerade die halbgefüllten oder ungefüllten Blüten, die die Stempel und Staubgefäße zeigen, die sind im Moment sehr im Kommen. Man sieht auch, dass die Zahl dieser Rosen bei den Wettbewerbseinsendungen immer mehr werden. Und die Rose blüht ja von Juni bis Oktober. Das heißt, die Biene hat über eine lange Zeit und auch andere Insekten, die die Rosen anfliegen, über lange Zeit wirklich die Möglichkeit, dort Pollen und Nektar zu bekommen. Ich finde, das macht die Rose sehr wertvoll. Und eine Rose pflanze ich ja nicht jedes Jahr neu. Eine Rose kann ja über 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre im Garten bleiben. Und wir haben in der Gönnanlage tatsächlich noch Rosen, die bei uns schon seit 50, 60 Jahren wachsen. Und auch vor dem Hintergrund des Themas Nachhaltigkeit sind Rosen natürlich auch für die Zukunft wichtig. Aber Rosen haben noch einen anderen Vorteil. Sie sind Tiefwurzler. Also eine Rose wurzelt nicht so in den oberen Zentimetern, sondern die kann so bis 70, 80 Zentimeter, manchmal 1 Meter tief runterwurzeln. Das heißt, wenn ein bisschen Trockenheit kommt, wenn man der Regen ein paar Tage ausbleibt, eine Rose ist dann nicht gleich beleidigt. Das heißt, in Zeiten, wo wir auch uns mehr um Trockenheit und Ähnliches kümmern werden durch den Klimawandel, auch da ist die Rose wichtig. Also ich glaube, die Rose hat wirklich Zukunft in unseren Gärten.
Meine Großmutter mütterlicherseits, die war großer Rosenfan und die sagte immer, wenn du eine neue Rose pflanzt, musst du die alte Erde ersetzen und wirklich tief ausgraben. Hängt das mit den tiefen Wurzeln zusammen?
Das hängt mit den tiefen Wurzeln zusammen und das hängt damit zusammen, dass an den Wurzeln sich kleine Nematoden, Bakterien und Ähnliches dran setzen und daraus entsteht ein Phänomen, was man auch als Bodenmüdigkeit bezeichnet. Das heißt, wenn eine Rose an einem Standort gestanden ist, dann ist der Boden rosenmüde. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Das eine ist den Boden austauschen. Das ist die etwas mühseligere Methode, weil man gräbt dann auch 80 Zentimeter tief und braucht dann neuen Boden in der Tiefe. Die andere Möglichkeit ist, man sucht einfach im Garten mal einen neuen Standort. Vielleicht sind die Bäume so groß gewachsen, dass die Rose, die vor 10 Jahren noch in der Sonne stand, jetzt im Schatten steht, dann einfach mal einen neuen Standort aussuchen.
Wie handhaben Sie das auf dem Bottich?
Das ist eine Wissenschaft für sich, weil das sind ja bei uns Prüfungsbeete in einer Anzahl von 140 Beeten ungefähr. Wir hatten dieses Jahr 139 Neuheiten zur Prüfung und wir dämpfen den Boden. Das heißt, unsere Rosengärtnerinnen und Rosengärtner sind im Oktober damit beschäftigt, Beet für Beet, die sind immer so ein Quadratmeter groß, muss man sich das vorstellen, auszugraben. Dann wird der Boden mit heißem Wasserdampf bedampft, deswegen das Dämpfen des Bodens. Das tötet diese ganzen kleinen negativen Elemente ab. Und dann wird der Boden wieder eingefüllt und dann ist der Boden nach ein paar Wochen wieder bereit, um nach 4 Jahren den neuen Rosenjahrgang aufzunehmen.
Wird also richtig aufwendig ertüchtigt.
Das ist richtig viel Arbeit. Ich habe aber auch mal von Rosenfreunden gehört, die machen das auch. Die haben im Keller einen alten Backofen und dann schieben die in den Backofen ihre Rosenerde rein.
Nein.
Und pflanzen dann anschließend in den im Backofen gedämpften Boden ihre neuen Rosen wieder.
Dann ist es aber vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein klein bisschen Wissenschaft.
Das ist für die absoluten Spezialisten.
Die Anhängerschaft der Rose ist groß und enthusiastisch. Parfümeure, Rosenzüchter, Rosengartenfans, Rosenspezialisten, sie treffen sich jedes Jahr in Baden-Baden, wo die höchste Rosenauszeichnung Deutschlands vergeben wird. Organisator Markus Brunsing ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. In Baden-Baden sind dieses Jahr 139 Neuzüchtungen von 33 Züchtern aus 12 Ländern bewertet worden. Es gibt tatsächlich auch einen Rosenneuheiten-Wettbewerbskalender mit Wettbewerben auf der ganzen Welt. Was macht den Wettbewerb in Baden-Baden so besonders?
Oder sind viele Punkte. Wir haben diesen wunderbaren Garten mit Blick auf den Schwarzwald. Das lieben allein schon unsere Gäste. Wir haben ein unglaublich großes Feld an Züchtern, die mitmachen. Das ist für jeden Wettbewerb natürlich auch ein Renommee. Und die Züchter vertrauen uns. Sie wissen, unsere Gärtnerinnen und Gärtner, die pflegen die fair, ehrlich und besonders gut und holen das Beste aus den Rosen raus. Und deswegen sind ja so viele Züchter bei uns beteiligt. Und dadurch hat natürlich auch der Preis Goldene Rose von Baden-Baden und die Medaillen, die haben einen großen Stellenwert und viele sagen, dieser Ehrenpreis in Baden-Baden ist der wichtigste Preis für eine Rosenneuzüchtung von Gartenrosen in ganz Europa.
Nicht der in Paris?
Nicht der in Paris.
Parc de Bagatelle?
Nein, das sind wir in Baden-Baden. Wir
Wie
haben
schön.
Den Hof. Und es gibt ja auch Wettbewerbe selbst in Australien, es gibt Wettbewerbe in den USA. Aber wir haben schon dort viel für unser Renommee tun dürfen und haben viel Unterstützung dabei und sind ganz stolz, dass wir dort so gerne als die Top Nummer 1 gesehen werden.
Wie läuft der Wettbewerb ab? Also wer darf Rosen einschicken, die angepflanzt werden?
Rosen einschicken bei uns darf jeder. Also es darf das große, berühmte Züchterhaus wie Cordes in Schleswig-Holstein oder Meillon in Frankreich.
Cordes, glaube ich, in 5. Generation.
Ja, die gibt es seit über 125 Jahren. Also riesige Tradition. Die sind auch seit von Beginn an dabei, seit den 50er Jahren bei uns, wie Tantau genauso aus Deutschland. Es darf aber auch der Amateurzüchter seine Rosen einschicken. Es darf der kleine Familienbetrieb aus Spanien einschicken oder der Züchter, der Pumpkins, also Gemüse züchtet und Rosen in Neuseeland und die dürfen alle, also Kürbiszüchter, die Rosen züchten, dürfen auch dabei sein. Wir haben eine bunte Vielfalt unterschiedlicher Züchter, die bei uns teilnehmen und die müssen auch keine Auflagen erfüllen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Rosen zu uns kommen. Wir pflanzen sie auf für 4 Jahre und prüfen sie hier mit den Jurybewertungen.
Also das heißt, die Rosen, die dieses Jahr bewertet worden sind, sind vor 4 Jahren gepflanzt worden?
Die sind vor 2 Jahren gepflanzt worden. Mhm. Die stehen 4 Jahre bei uns im Garten. Nach 2 Jahren erfolgt die Bewertung. Und dann können alle unsere Besucherinnen und Besucher kommen, sehen dann, welche Rosen es sind, weil in den ersten 2 Jahren bis zur abschließenden Bewertung durch die internationale Jury stehen an den Rosen nur Nummern. Das heißt, die Bewertung ist anonym und die Jurymitglieder wissen nicht, ist es jetzt eben eine Cordis-Rose oder ist es der Franz Wenninger, ein ganz toller Hobbyzüchter aus Bayern, der bei uns seit vielen Jahren mitmacht. Und die können wirklich ganz fair bewerten, aber dann in den darauffolgenden 2 Jahren kann jeder sehen, von wem die Rosen sind.
Wie bekommen Sie das hin, dass die Rosen am Wettbewerbstag top dastehen? Rosen brauchen Sonne. Wetter haben Sie nicht in der Hand.
Wetter haben wir nicht in der Hand. Es ist jedes Jahr eine Zitterpartie und es geht jedes Jahr an die Nerven, vor allen Dingen von meinem Kollegen, dem Volker Söthoff. Das ist der Chefgärtner in den Rosengärten. Der hat wirklich schlaflose Nächte vorher. Und es klappt auch immer anders. Also im vergangenen Jahr haben wir den Termin um eine Woche nach hinten verschieben müssen, weil am 17. Juni der Garten noch grün war und die Rosen alle nur in Knospen waren. In diesem Jahr war am 17. Juni die Vollblüte der Rosen und unser Termin am 21. Juni war fast ein bisschen zu spät. Aber es gibt natürlich gärtnerische Kniffe und Tricks und wir haben...
Da bin ich jetzt natürlich neugierig.
Ja, ganz klar. Und wir haben ganz viel gewässert zum Beispiel. Also wenn eine Rose in Trockenstress irgendwann mal kommt, weil jetzt diese hochsommerlichen Temperaturen ja auch am vergangenen Wochenende war, dann verblüht sie schneller. Man kann die Rosenblüte natürlich etwas rauszögern, indem man die Rose optimal mit Wasser versorgt. Und wenn die Rosen zu spät in Blüte gehen, haben wir schon oft über jedes Beet, was zu spät in Blüte war, ein kleines Foliengewächshaus gebaut, um die Rosen in den kalten Nächten warm zu halten, um sie wirklich dann auf den Termin zu haben. Aber das genau sind die Gründe, warum die Züchter unseren Wettbewerb so schätzen. Weil wir wirklich alles tun, dass ein Züchter, der anreist, der vielleicht aus den USA anreist extra oder aus Spanien anreist, um die Rosen hier zu sehen, dass er nicht enttäuscht ist und seine Rose ist gerade dann verblüht. Das macht unseren Wettbewerb vielleicht auch so bekannt.
Weil in Baden-Baden nicht nur Expertise, sondern auch ganz viel Herzblut.
Ja, wir brennen für Rosen, auf jeden Fall.
Ach, schön. Die Arbeit der Jury. Kommen wir da kurz mal drauf. Maximal 100 Punkte können pro Rose vergeben werden. Haben Sie schon mal eine 100-Punkte-Rose gesehen?
Nein, haben wir noch nie gehabt. Und
dann setzen Sie sich auch vermutlich zur Ruhe.
Wahrscheinlich. Also ich denke tatsächlich immer, wenn ein Züchter eine 100-Punkte-Rose hat, dann können wir mit der Züchtung aufhören. Also eine richtig gute Rose, die alle Anforderungen erfüllt, also extrem gesund ist und gleichzeitig einen Traumduft hat. Und das ist eigentlich von der Genetik der Rose schließt sich das aus. Man muss da also wirklich viel dran arbeiten. Duftrosen sind eher die kränkelnden Rosen. Gesunde Rosen sind eher die mit wenig Duft. Und die Züchter arbeiten jetzt so seit 10, 15 Jahren daran, Duft und Gesundheit zu verbinden. Das ist so ein Zukunftsziel für die Rosenzüchtung. Und die gibt es einfach nicht. Das heißt, wenn eine richtig gute Rose 70 Punkte hat, dann ist sie schon wirklich gut nach diesem Kriterienkatalog. Wenn wir mal eine 80-Punkte-Rose hätten, dann sind wir schon sehr, sehr weit. Die Top-Rose dieses Jahres, die Trudy, die hat 79 Punkte geschafft. Wow. Also die war schon ziemlich gut an diesem Ziel dran.
Was war die höchste Punktzahl, die Ihnen bislang begegnet ist?
Das ist in diesem Bereich, wie Trudy jetzt hatte. Ich muss nachdenken, ich glaube, wir hatten noch nie eine 80er-Rose im Wettbewerb. Es gibt mal einen Tag, wo die Jury kommt und so begeistert ist, dass sie sagt, oh, das ist heute 80 oder 85. Aber wir bilden ja Querschnitte auch von dem Erscheinungsbild der Rose im September. Und vielleicht hat sie dann nur noch 72 und am Ende ist sie dann von den Punkten doch wieder unter 80.
Also das heißt, die Rosen werden auch mehrmals begutachtet und bewertet?
Die werden mehrmals begutachtet. Wir haben mehrere Jurys und ganz wichtig ist, es gibt so eine lokale, permanente Jury, die die Rosen nicht nur an diesem einen Wettbewerbstag sieht, sondern die bis in den Herbst hinein die Bewertung macht. Und dann kann man vor allen Dingen gucken, bleibt sie gesund? Im Juni sind fast alle Rosen schön.
Welche der Rosen dieses Jahr hatte den betörendsten Duft? Und können Sie den vielleicht beschreiben?
Oh, das war Mauritia. Mauritia, eine Teehybride in einem wunderbar zarten Porzellanrosa. Sie wurde vom Züchterhaus Tantau gezüchtet. Und wir haben eine extra Parfümeursgruppe seit vielen Jahren. Also es kommen 4 Spitzennasen, wie man diese Parfümeure nennt. Das sind alles große Namen, die irgendwelche berühmten Parfums für Chanel oder für Bost oder andere Firmen mal kreiert haben und die sich auf Rosenbewertung spezialisiert haben. Und die schauen natürlich, was gibt es für einen besonderen Duft. Und dieses Jahr war es ein Duft, der eine Kombination aus Litchi und Granny Smith Apfel ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht so eine tolle Nase. Ich rieche, dass das ein wunderbarer Duft ist und dass der sehr süßlich ist und ich den toll finde. Aber diese Beschreibung, die die Parfümeure immer machen, die zum Teil 3 oder 4 Nuancen rausriechen, das ist auch für mich eine ganz besondere Welt und ist immer toll, wenn die das präsentieren.
Ist der Duft auch richtig intensiv?
Ist sehr, sehr
intensiv. Oder muss ich da wirklich tief mit der Nase rein?
Nee, der ist sehr intensiv und es gibt manchmal Rosen, da muss man gar nicht sich bücken, die riechen so intensiv, dass man den Duft spürt. Hängt aber ein bisschen von der Tageszeit ab. Also Rosen duften morgens und abends besser als mittags in der prallen Sonne.
Wo in der Welt außer in Baden-Baden noch duftende, farbenprächtige Rosengärten zu finden sind und wie Sie, Markus Brunsing, als Landschaftsarchitekt dann zusätzlich zum Rosenexperten avancierten. Das hören wir gleich nach Susan Daniel und The Seeds of Love. Dieses Lied haben Sie sich ganz nachdrücklich gewünscht.
Ja, das war mir ganz wichtig. Susan Daniel ist eine Opernsängerin, die an der Meile in der Scala im festen Ensemble war. Sie ist aber auch Rosenliebhaberin aus London und deswegen wollte ich dieses Lied unbedingt haben.
I sow the seeds of love and I sowed them in the spring. I gathered them up in the morning so soon, while the small birds so sweetly sing, while the small birds so sweetly sing.
Susan Daniel, die wir eben hier in SWR 2 Tandem gehört haben, die hatte dieses Jahr beim Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden eine ganz aktive Rolle.
Ja, sie ist Jurymitglied bei uns seit vielen Jahren. Sie reist immer extra aus London an. Aber dieses Jahr wird sie, glaube ich, nicht vergessen, denn sie hatte ihre eigene Rose im Wettbewerb. Ein junger italienischer Züchter, Davide Della Libera, hat ihr eine Rose gewidmet, die Susan Rosalind Daniel Rose. Und die hat einen Preis gewonnen, den Ehrenpreis des Großherzogtums Luxemburg. Und so konnte Susan für ihre Rose einen Preis entgegennehmen. Das sind so kleine Sternstunden, die man bei so einem Wettbewerb hat. Das kann man vorher nicht planen, aber man freut sich natürlich wahnsinnig mit allen Beteiligten.
Zu Gast heute bei uns Markus Brunsing. Er und sein Team sind verantwortlich für die Blütenpracht im Baden-Badener Rosengarten auf dem Beutig oder auch in der Gönneranlage. Sie sind 2002 nach Baden-Baden gekommen, ein Jahr später dann Gartenamtsleiter geworden und damit automatisch auch in die Situation versetzt worden, den Rosenneuheitenwettbewerb organisieren zu dürfen, / müssen. Wie haben Sie sich da eingefunden? Weil bis dahin, wenn ich es richtig aus Ihrer Biografie abgeleitet habe, waren Rosen gar nicht so sehr Ihr Steckenpferd.
War überhaupt nicht mein Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn man Landschaftsarchitektur studiert, es gibt kein Fach Rosen und vor allen Dingen nicht Organisation von internationalen Rosenprüfungen. Ich bin dann also wirklich ins kalte Wasser gesprungen, habe damit gestartet und habe dann aber gemerkt, wie toll das Thema ist, wie toll die Menschen sind, mit denen man zu tun hat, wie man plötzlich internationale Kontakte bekommt und pflegt mit anderen Frauen, Freundinnen, die sich mit Rosen, mit Pflanzen, mit Gärten beschäftigen. Und deswegen ist das ein toller Einstieg letztlich gewesen. Und jetzt seit 20 Jahren bin ich, glaube ich, ganz gut in dem Thema angekommen.
Sie haben inzwischen sogar verschiedene Funktionen in nationalen, in auch internationalen Rosenkomitees und Gesellschaften, alles ehrenamtlich. Sie sind also viel im Auftrag der Rose unterwegs, diese Woche mit Ihrem eigenen Wettbewerb hier in Baden-Baden. Das hat auch viel mit Ihrem Beruf zu tun. So, Dienstag ging der zu Ende, dann Mittwoch sind Sie aber als Ehrenamtler direkt weitergereist nach Frankreich und waren da dann auch Rosenjuror. Heute sind Sie hier im Studio. Spionieren Sie vielleicht auch bei manchen anderen Wettbewerben? Mal gucken, was die Konkurrenz so tut oder nehmen Sie da auch was mit?
Nein, wir sind eigentlich alle befreundet, also wir können es alle gut. Ob es der Wettbewerb in Barcelona ist oder in Paris, wir sind miteinander in engem Kontakt. Es waren die Kollegen aus Saverne, aus Paris, aus Nyon am Genfer See, waren alle bei uns auch am Dienstag in der Jury. Wir unterstützen uns gegenseitig. Natürlich schaut jeder mal bei dem anderen, wie ist der Garten gepflegt, wie läuft die Prüfung, gibt es irgendwelche Ideen, die man übernehmen kann. Und was immer so ein kleiner Konkurrenzkampf auch ist, aus wie vielen Ländern reisen Preisrichter an zum Wettbewerb? Und wir hatten dieses Jahr 15 Nationen vertreten und da sind wir ganz vorne mit dabei, weil es einfach toll ist, dass Menschen aus 15 Ländern nach Baden-Baden kommen.
Wer war so der weitgereisteste?
Wir hatten, und das merkt man jetzt doch, dass wir wieder in der etwas nach Corona-Zeit sind, wir hatten Gäste aus den USA, aus Kanada und der weitgereisteste kam aus Indien.
Wow. Und als Sie jetzt selber Juror gestern waren in Frankreich, wieso ist Ihnen das wichtig, dass Sie da auch Unterstützung zeigen bei anderen Wettbewerben?
Ja, zum einen wird dieser Wettbewerb, bei dem ich gestern war, ehrenamtlich organisiert von einem Verein und das finde ich wahnsinnig unterstützungswürdig. Auf der anderen Seite, ich bewerte ja auch gerne Rosen und in dem Wettbewerb in Baden-Baden an dem Tag, an dem Dienstag, da bin ich nur mit der Organisation beschäftigt. Ich bin nicht Teil dieser Jury hier.
Das heißt, Sie können die Rosen gar nicht so genießen?
Nee, das mache ich dann vorher. Wir bewerten vorher mit der Jury, da bin ich dabei, an dem Tag selbst nicht. Und es ist auch immer wieder spannend. Ich habe gestern eine Bewertungsgruppe leiten dürfen.
Wo war das?
Und das war in Saverne im Elsass. Das ist so ein kleinerer, familiärer Wettbewerb, aber das macht unglaublich Spaß dort. Und dann sind Gäste dort in meiner Gruppe gewesen aus verschiedenen Ländern. Und ich lerne auch immer wieder was dazu. Jeder hat so eine andere Sicht auf die Rose. Und deswegen fahre ich auch dieses Jahr ziemlich sicher noch nach Den Haag zum dortigen Wettbewerb, dann noch in die Nähe von Brüssel. Man lernt immer dazu, man lernt neue Menschen kennen, neue Rosen und man lernt etwas über die Rose.
Wo überall auf der Welt haben Sie schon Rosen und Rosengärten besucht?
Oh, ich war schon relativ viel unterwegs. Es gibt eine ganz tolle Organisation, das ist die World Federation of Rose Societies. Die macht immer internationale Tagungen. Da habe ich Arbeitsgruppen leiten dürfen, da habe ich Vorträge schon halten dürfen und so kommt man ein bisschen rum. Also ich war schon zum Vortrag in Vancouver in Kanada, ich war in Uruguay, habe dort einen Vortrag gehalten. Ich habe auch schon in Südafrika einen Vortrag gehalten. Neuseeland war ich auch und wenn es dies Jahr gut läuft, dann geht es nach Australien.
Australien als Rosenhochburg?
Ja, tatsächlich. Also die Australier sind ganz unglaublich rosenaffin, genauso wie die Neuseeländer. Gerade die Länder, die ich so genannt habe, da gibt es ganz aktive Rosengruppen, Ehrenamtliche, die Gärten pflegen und die wirklich begeistert sind. Und wir haben auch immer wieder Gäste aus diesen Ländern. Also Jurymitglieder bei uns kommen oft aus diesen Ländern der südlichen Hemisphäre und bringen ihre Freude und Begeisterung zu uns mit.
Hm. Welche Länder, welche Regionen sind da vielleicht noch von Bedeutung?
Europa ist eigentlich so das ganz starke Rosengebiet, klassischerweise auch von der Züchtung her. Frankreich, England, Deutschland, Dänemark, Holland. Dann Nordamerika, ganz klar. Dann ist so ein bisschen in Südamerika. Es muss ja auch klimatisch gehen. Also Mexiko ist jetzt nicht unbedingt das Rosenland oder Zentralafrika, aber Südafrika, Uruguay, dort ist viel. Und dann auch im Bereich China, Japan, Indien gibt es auch ganz viel Rosenfreunde.
Alle diese Rosenfreunde machen teilweise lange, weite Reisen, ehrenamtlich. Das ist schon eine besondere Leidenschaft.
Ja, das sind auch besondere Menschen und die sind alle spannend, weil sie haben ja alle einen ganz unterschiedlichen Hintergrund von ihrem Land, ihrer Kultur, ihrem Beruf. Aber es ist doch dieses eine Verbindende da, dass da so eine unglaubliche Begeisterung für die Rose brennt. Und der indische Gast, der jetzt da war, Sushil Prakal aus Bhopal, der ist jetzt für eine Woche gekommen. Er hatte diesen Wunsch, er wollte unbedingt mal die Rosengärten in Paris und in Baden-Baden zur Zeit der Blüte sehen. Und er kam auf den Rosenneuheitengarten auf dem Beutig bei uns und kam rein und sagte, das war ein Traum für ihn, einmal im Leben diesen Garten zu sehen. Und seine Erwartung wurde noch übertroffen. Das hören wir natürlich gern in Baden-Baden, wenn wir Menschen so eine Freude mit unseren Rosen hier machen können.
Gast in SWR 2 Tandem heute, Markus Brunsing. Ihre Berufsbezeichnung hier in Baden-Baden, die klingt, bitte sehen Sie es mir nach, Amtsdeutsch trocken Gartenamtsleiter. Und dabei sind doch die Orte, die in Ihre Zuständigkeit fallen hier in Baden-Baden, so teils paradiesisch.
Das stimmt. Und eigentlich ist die Berufsbezeichnung noch viel trockener. Sie heißt nämlich ganz offiziell Leiter des Fachgebiets Park und Garten. Aber ich finde, Gartenamtsleiter ist irgendwie praktikabler. Und es trifft vielleicht auch mehr das, was wir wirklich tun mit dem großen Team, mit fast 70 Leuten zusammen hier in Baden-Baden, diese wunderbaren Gärten zu pflegen. Alles grün, was in der Stadt ist, das betreuen wir.
Sie haben Landschaftsarchitektur mit Schwerpunkt Gartenkunstgeschichte und Gartendenkmalpflege studiert. Haben Sie die Anlagen in Baden-Baden vor dem Hintergrund auch besonders gereizt?
Auf jeden Fall. Also diese Verbindung, hier mit Pflanzen arbeiten zu können, mit historischen Gärten arbeiten zu können, neue Projekte zu entwickeln, neue Ideen für Spielplätze, für Grünzüge, für neue Wohngebiete. Und auf der anderen Seite immer wieder die Beschäftigung mit der Lichtenthaler Allee, mit unseren historischen Kurgarten- und Kurparkanlagen. Das war natürlich eine tolle Aufgabe und ist eine tolle Aufgabe auch für die Zukunft. Wird nie langweilig, jeder Tag ist anders.
Was gehört so zu Ihren Aufgaben?
Also ich bin natürlich für die historischen Kuranlagen als Einschwerpunkt zuständig. Ich steuere aber auch die ganze Entwicklung des Amtes. Wo gehen wir hin? In welche Zukunft gehen wir? Bei den Spielplätzen zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Wie arbeiten wir mit Pflanzen? Wie gehen wir auch mit Zukunftsfragen der Pflanzen um?
Und so also ein Klimawandel?
Klimawandel ist ein großes Thema für uns natürlich im Moment. Aber auch, welche Anforderungen haben Menschen an unsere Parks? Also wie wollen wir Parkanlagen nutzen? Und das ist ja auch heutzutage vollkommen anders als in den 60er Jahren. Also wir haben jetzt einen Park überarbeitet, den gab es schon, den Wörthbüschel Park, aber wir haben Grillplätze gebaut, wir haben einen riesigen neuen Kinderspielplatz zum Thema Wilder Westen, Indianerspielplatz gebaut, wir haben eine Pumptrack-Anlage gebaut, Fitnessstation. Also auch diese Nutzung der Parks ist für uns natürlich ein wichtiges Thema.
Was von diesen vielfältigen Aufgaben machen Sie am liebsten?
Also am liebsten mache ich die Pflanzenthemen. Ich begeister mich für alles, was es an Pflanzenthemen gibt. Und da bietet Baden-Baden auch so viel. Wir machen jedes Jahr die Blumenbeete neu. Das ist etwas, was viele mit Baden-Baden verbinden. Und das ist so eine alte Tradition. Das ist aus irgendeinem Grund Chefsache. Ich glaube, in anderen Ämtern ist das nicht so. Das heißt, ich darf jedes Jahr für den Frühling und für den Sommer neue Blumenbeetkreationen, neue Pflanzen, neue Farbthemen entwickeln und umsetzen. Und die Beete sind dann vor dem Kurhaus oder vor der Trinkhalle oder vor dem Theater. Das sind so Pflanzenthemen, die mich besonders reizen, genauso wie die Rosen natürlich. Die Dahlien gehören dazu, die Gehölze. Also es gibt unglaublich viele Pflanzenthemen, die wir in Baden-Baden betreuen. Ich glaube, das macht aber auch unser Stadtbild aus.
Als UNESCO-Welterbe, was bedeutet es Ihnen, dass die Anlagen in Baden-Baden jetzt dazu gehören?
Ja, als die Kommission hier bei uns geprüft hat, da durfte ich auch dabei sein, durfte vorstellen, was für Arbeit hier machen. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine Bestätigung für die bisherige Arbeit, aber es ist auch eine riesige Herausforderung, diesem Anspruch gerecht zu werden. Also zu überlegen, wir haben Parkanlagen innerhalb dieser Kurstadt, die jetzt Welterbe ist, die auch diesem internationalen Anspruch der Denkmalpflege genügen müssen. Und dann denkt man doch noch dreimal mehr nach, wenn man jetzt etwas verändern will oder im historischen Sinne wiederherstellen will. Das ist eine große Herausforderung, jetzt den UNESCO-Kriterien zu genügen.
Und da muss auch ein bisschen recherchiert werden? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, da wird recherchiert, da arbeiten wir mit dem Stadtarchiv zusammen, schauen, gibt es historische Pläne oder ähnliches. Und die UNESCO wird immer wieder ein Auge auf uns haben. Also wir können jetzt nicht so einfach sagen, wir haben jetzt dieses Label bekommen und das ist ja ganz schick. Und es ist wirklich ein Anspruch, der sich an die ganze Stadt richtet und auch an die anderen 10 Städte in Europa, die das mit uns geworden sind. Und wir werden uns auch in Zukunft noch mehr mit den Kurgärten der anderen UNESCO-Städte des Welterbes Great Spas of Europe austauschen.
Was in den Gärten und Parkanlagen jetzt hier aber in Baden-Baden braucht gerade Ihre größte Aufmerksamkeit?
Also wir richten unser Augenmerk im Moment sehr auf die Bäume. Wir merken diesen Klimawandel und wir haben eine große Vielfalt. Also es gibt über 300 verschiedene Baumarten und Baumsorten und unsere Vorfahren, die hatten so einen Ehrgeiz. Die wollten immer wieder, wenn es neue Pflanzen gab, neue Sorten gab, die wollten die zeigen. Man muss ja überlegen, der Kurgast kommt, wenn es gut ist, jedes Jahr. Aber er will ja nicht gelangweilt werden. Er will jedes Jahr etwas Neues geboten bekommen. Neue Farben in den Beeten, neue Pflanzen in den Anlagen, neue Produktionen im Theater oder im Festspielhaus. Und da tragen wir auch etwas zu bei. Und da schauen wir schon kräftig nach, was geht. Aber diese Vielfalt der Gehölze zu erhalten für die Zukunft, das wird zunehmend schwierig, weil verschiedene Baumarten einfach diese Temperaturen, die Hitze, die Strahlung nicht mehr vertragen, wie zum Beispiel die Mammutbäume.
Gibt es noch weitere Bäume? Also die Mammutbäume, die sind ja jetzt auch fast schon exotisch.
Ja, die Mammutbäume gibt es bei uns so seit 140 Jahren. Und die Bergmammutbäume, die bei uns so prägend waren, diese riesigen, eindrucksvollen Exemplare am Michaelsberg und in der Lichtentalallee, die stammen so aus den Bergwäldern der Rocky Mountains. Und so richtig heiß und trocken wird es in diesen feuchten Bergwäldern nie. Und wir verlieren leider zunehmend große alte Mammutbäume. Wir pflanzen jetzt mit dem Küstenmammutbaum nach. Also wir ersetzen den Bergmammutbaum durch den Küstenmammutbaum. Der galt noch vor 20, 25 Jahren als zu frostempfindlich für uns hier, obwohl wir ja am Oberrhein sind, obwohl wir ja hier Weinbauklima eigentlich haben. Aber die funktionieren inzwischen besser. Und so schaut man immer wieder, wie kann ich die historische Gestaltung des Parks Lichtenthaler Allee oder des Kurgartens erhalten und kann trotzdem mit den Pflanzen reagieren.
Gibt es vielleicht auch einheimische Gehölze, wo Sie sagen, puh, die bekommen zunehmend auch Probleme?
Ja, wir merken das bei den Buchen. Also gerade die Rotbuchen haben Probleme. Sie bekommen Pilzerkrankungen, die Kronen werden schüttern. Der Barkahorn ist ein Problembaum für uns geworden, die Esche schon langer Zeit. Weil es ist nicht nur der Klimawandel an sich, sondern auch die Krankheiten, die Schadinsekten und andere Dinge, die den Bäumen zusetzen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Zukunft.
Haben Sie eine Lieblingsstelle in Baden-Baden?
Ja, im Moment bin ich natürlich viel auf dem Beutig im Rosenneuheitengarten, aber von der Gestaltung her als Landschaftsarchitekt ist mir die Gönneranlage eigentlich noch viel lieber. Das ist ein Heckengarten, 1909 gestaltet in der Zeit des Jugendstils und das ist ein Juwel der Gartenkunst, das es so anderswo in Deutschland gar nicht mehr gibt.
Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Rosenexperte, Rosenenthusiast, Landschaftsarchitekt und Gartenamtsleiter in Baden-Baden, Markus Brunsing. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht.
Redaktion der Sendung Martina Kögel, Musikauswahl Tristan Reiling, Technik Angela Raymond. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.